Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der große Garten. Für die Autorin und Filmemacherin Lola Randl war er alles. Spielwiese für ein alternatives Leben auf dem Land, Arbeitsmittelpunkt, erfolgreicher Buchtitel und ja zugleich Schauplatz ihrer ersten beiden Romane. Jetzt hat sie ihn mit Mann und Kind verlassen und darüber auch einen, diesen Roman geschrieben, Der lebende Beweis. Die Abtrünnige ist uns jetzt aus Rom zugeschaltet. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Randl, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was war denn zuerst da, die Idee für das Buch oder der Drang, den großen Garten zu verlassen?
Puh, also das eine ist, glaube ich, ohne das andere gar nicht denkbar. Also ich meine, der Garten hat mich ja erst zum Schreiben gebracht und durch das Schreiben und den Garten musste ich ihn dann verlassen. Also wie soll ich das erklären? Ich habe ja lange Pflanzen beobachtet und die sind die haben Wurzeln und die alles, was sie aufnehmen, bedingt sie. Licht, Wasser, Bodentemperatur, das ist ja im Grunde bei uns auch so. Aber dann ist mir aufgefallen, erstens, ich habe Beine und ich musste gehen. Also das Schreiben hat mich eigentlich daraus geschrieben und ich habe es dann der Erzählerin irgendwie nachgemacht. Mir ist nichts Besseres eingefallen und jetzt bin ich erstmal hier.
Ich meine, die Grenze zwischen Ihnen und dieser Erzählerin, die ist sehr fließend. Bleiben wir aber erstmal ganz im Buch. Die Erzählerin bemerkt eine ja wachsende Entfremdung von ihrer Umgebung, ihrer Familie und von sich selbst aus. Sie zieht sich auf den Dachboden zurück und fängt an, über das Dorf zu schreiben. Und das Ganze weitet sich immer mehr aus, bis es ein ja richtiges Forschungsprojekt wird. Was bedeutet das denn? Was will sie rauskriegen, erforschen?
Ja, ihre Methode ist ja etwas eigenwillig oder frei. Also sie macht eigentlich eine intuitive Forschung. Sie schreibt erstmal wissenschaftlicher Ansatz drüber, weil sie denkt, dass sie nur so rauskommt. Sie sucht eigentlich eine Distanz. Ihre eine Form funktioniert nicht mehr, eine neue ist aber noch nicht da. Eigentlich hören Körper und Geist ein bisschen auf zu funktionieren und sie fängt an zu schreiben und es beginnt so ein Transformationsprozess, den sie immer weiter Forschung nennt. Und ich würde das auch Forschung nennen. Wir sind uns da ein bisschen ähnlich.
Dazu verbringt die Erzählerin dann viel Zeit im Dorfarchiv, wo noch zwei andere Dorfbewohner ja was forschen. Besonders der eine, der Dorfarchivar, ist der Erzählerin nicht ganz geheuer. Was ist das denn das für ein Typ?
Ja, über die Figuren. Das ist so ein Geheimnis, wie die Figuren entstehen. Also es gibt Vorbilder von den Figuren. Es gibt ja auch ein postanarchistisches, auch ein anderes Forschungsteam, was sie sich da erfindet. Aber eigentlich, wie soll ich die Figuren erklären? Sie erzeugen halt alle Resonanz in der Erzählerin. Und am Ende schwingt es so sehr, ihr Forschungsfeld, dass sie anfängt zu schreiben. Und da gibt es so ein Figurenkabinett.
Was findet die Erzählerin denn dann im Archiv über die Geschichte des Dorfs und der Gegend heraus?
Ich meine, sie nimmt ja ganz viel auf. Sie macht ja ihre materialistische Forschung, ist ja auch, wie die Tische sind, wie die beiden sind. Natürlich zieht sie auch alles Mögliche mal heraus. Also sie macht Türen auf, ruft rein, auch in die Geschichte, forscht auch wirklich historisch, aber dann guckt sie was zurückhalt. Also das ist sozusagen, und natürlich findet sie zum Beispiel die Hexe. Und die Hexe, die hat ja damals Geld vom Teufel geschenkt bekommen. Und das hat eine sehr, sehr starke Resonanz bei ihr. Und so entwickelt sich es dann weiter. Sie heißt, eine total unsystematische Art, die Türen aufzumachen.
Ja, ich meine, das ist ja schon eine drastische Geschichte. Also im Nachbardorf wurde die letzte Hexe Brandenburgs verbrannt.
Genau, und dann fährt sie ins Dorf und in das nächste Dorf und dann trifft sie, und so geht es immer sozusagen, es ist, wie soll ich den Forschungsansatz beschreiben, es ist eine kosmische Forschung.
Ja, es geht ja nicht nur um historische oder wissenschaftliche Fakten, es geht auch so, ja, um so das kollektive Bewusstsein, das Unterbewusstsein des Dorfs, und dazu geht sie auch einmal in die Kirche, obwohl sie da 10 Jahre, die sie dort schon lebt, ja keinen einzigen Schritt hinein gemacht hat. Warum denn das?
Ja, da vermutet sie natürlich das Geheimnis. Und dann gibt es ja auch noch ihre Kinderreligion. Und da war es ja auch schon das Geheimnis. Und da wurde sie ja ausgeschlossen. Und wenn man ausgeschlossen wird, vergrößert das ja das Geheimnis ins Unermessliche. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass sie 15 Jahre nicht reingegangen ist, obwohl die Kirche vor ihrem Haus stand. Und dass die anderen auch nicht reingehen. Und deswegen ist überhaupt das Interessante, welche Orte gemieden werden und warum man nicht darüber spricht. Hm. Das zieht sie ja eigentlich an.
Ich meine, die Treffen mit der Pastorin sind jedenfalls schon mal sehr skurril und unterhaltsam, bringen jetzt nicht wirklich weiter. Zum Glück taucht im Dorf noch weitere Figuren auf. Ein schrulliges Paar, auf den ersten Blick so, ja, mehr so ein bisschen Spießertypus, auf den zweiten Blick, ja, fast so wie die apokalyptischen Reiter. Was sind denn das für zwei und was wollen denn die im Dorf?
Ja, die sind nicht spießig, die sind die Postanarchisten und wollen die Welt anzünden, ganz ernsthaft. Und die Erzählerin ist sehr, sehr inspiriert von ihnen, bis sie merkt, dass sie vielleicht von ihnen benutzt werden soll und ihre Richtung nochmal ändert und dann Gott sei Dank auch die Polizeiobermeisterin Fischer kennenlernt.
Auf die kommen wir auch noch. Ich meine, die Erzählerin vollzieht ihre Forschung sozusagen jetzt nicht nur in den Archiven, sondern eben auch im eigenen Leben, in der eigenen Psyche. Im Lauf der Handlung fällt es ja immer schwerer, so zwischen Traum, Vision, Wirklichkeit zu unterscheiden. Einmal kriegt sie durch einen Stollen, den vielleicht der Archivar gegraben hat, um das Dorfgedächtnis zu verstecken. Ich meine, das sind so Träume, pures Gold für jeden Psychoanalytiker, ne?
Es ist, im Grunde macht sie eine Psychoanalyse, glaube ich, aber mit ihrer Umgebung. Also sie seziert oder sie befragt eigentlich ihre Umgebung und das ist eine Art von Psychoanalyse.
Man
und ich glaube, sie hat sie auch, ja.
Man hat das Gefühl, die Erzählerin gerät da so in ihrer Dachkammer selber irgendwie in so eine Art Psychose, dreht ein bisschen durch. Ne? Sie schneidet sich sogar ein Stück von einem eingelegten Gehirn ab, das auf dem Dachboden rumsteht als Brotbelag. Meine Güte, was für eine Idee.
Nee, das hat sie doch in der Pfütze in der Kirche, vor der Kirche gefunden. Aha. Und selber eingelegt.
Ja, das ist schon... Sie hat es eingelegt, aber dann als Brotbelag, da habe ich ja gedacht, meine Güte.
Ja, sie muss ja auch, um in ihre neue Form zu kommen, muss sie ja auch sozusagen, so ganz einfach ist es nicht der Form der Transformation. Und sie kommt ja auch raus, sie befreit sich, es ist schmerzhaft und sie muss durch diese poröse Stelle durch, sie muss durch diese Entzündung durch, aber dann ist sie auch befreit, muss man sagen.
Wie haben Sie das denn geschrieben? Stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Also so ein bisschen zunehmend instabiler werdende Erzählung, da nicht die Übersicht zu verlieren. Oder sogar ein bisschen den Verstand.
Ja, das kann ich jetzt nicht verneinen. Aber ich kann halt froh sein, dass ich ein einigermaßen stabiles Umfeld, weil ich vielleicht selber nicht so stabil bin, mir geschaffen habe, was mich dann doch auch das aushält.
Ich meine, das klingt jetzt alles ein bisschen vielleicht zu ernst und gespenstisch, aber es gibt auch wirklich unglaublich komische Szenen. Sie beschreiben die absurdesten Sachen, haben so ja diesen trocken ironischen Ton, den man schon für ihre anderen Bücher so für gelobt hat. Da muss man einfach manchmal einfach loslachen. Zum Beispiel gibt es eine Liebesszene zwischen der Erzählerin und jener schon erwähnten Dorfpolizistin am Ende. Was ist das für eine Faszination, die beiden plötzlich füreinander haben?
Es ist natürlich schwierig, so Sex- und Liebesszenen jetzt nochmal zu beschreiben, aber die Polizeiobermeisterin Fischer ist, würde ich sagen, das komplette Gegenteil von der Erzählerin. Und sie ruht in sich und sie macht keine falsche Bewegung, kein falsches Wort, aber die Erzählerin kann eigentlich nur den Knoten in sich lösen mit der Vereinigung mit Polizeiobermeisterin Fischer. Und sie hat Glück gehabt, dass sie Frau Fischer begegnet ist.
Dass sie sich dann aber im Morast, im Matsch finden, ist ja auch ein hochpsychologisches Motiv, oder?
Allerdings, das erkläre ich jetzt nicht.
Nee, um Gottes Willen. Der lebende Beweis, so heißt ihr Roman. Was gab es überhaupt zu beweisen? Kommt die Erzählerin am Ende zu einem Ergebnis?
Also ich will jetzt nicht sagen, sie ist der, also es ist im Grunde ja eine, wie nennt man das, Operation am offenen Herzen? Also wie heißt es, wenn man sozusagen, wenn man selber der Vollzug ist? Es ist ja kein Beweis, es ist ein Beweis, aber der Beweis lebt. Also der Beweis ist auch nicht festzuhalten, der Beweis will sich auch verändern und
Wie wäre es mit Experiment am eigenen offenen Herzen?
Naja, das...
Zu much, ne?
Bisschen.
Ich meine, gut, es läuft darauf hinaus, die Erzählerin flieht Hals über Kopf aus dem Dorf. Sie, Frau Randl, leben selbst ja jetzt in Rom und wie man hört, haben Sie sich dort einen neuen Garten erschlossen. Das sogenannte Officina am Rande von Rom. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, es ist ein Auto-Officina, also eine ehemalige Autowerkstatt. Mhm. Und der Raum ist noch unbestimmt. Also er hat seine Bestimmung verloren und ich besetze ihn und habe noch keine neue für ihn. Ich habe den Garten natürlich mitgenommen, im Sinne von dem, was ich auch gelernt habe. Und im Grunde habe ich ja hauptsächlich über Kompost und Kreisläufe mich begeistert. Und das ist in Rom natürlich schon auch fantastisch, der Kompost der Geschichte und dann diese Autowerkstatt am Rand. Und sie ist noch unbestimmt und ich weiß gar nicht, ob ich sie sofort gleich neu bestimmen will, weil unbestimmte Räume sind ja auch sehr reizvoll.
Aber wie ist denn so das literarische Lebensgefühl dann, wenn ich Sie als Autorin mal ansprechen darf? Haben Sie schon Ideen oder ist da schon was entstanden? Haben Sie was vor?
Nein. Um Gottes Willen. Ich bin ja gerade mal der Erzählerin gefolgt und weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt hier ist. Also die Erzählerin ist so weit weg wie noch nie. Die hat sich noch mal anders aufgemacht, bis ich was Neues schreibe. Das dauert ewig.
Trotzdem dann für alles Gute dafür. Und vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Frau Randl.
Bis bald, tschüss.
Tschüss. Und der lebende Beweis, der neue Roman von Lola Randl, ist ab heute im Handel, erschienen im Verlag Matthes und Seitz mit 202 Seiten für 22 Euro.